Wenn wir provokativ sein wollen mit unserer Firma, dann sagen wir immer, wir wollen das Patriarchat abschaffen und die Bauwende erreichen. Weil wir der Meinung sind, dass sowohl die Baubranche als auch eben das System, in dem wir uns befinden, und das ist nun mal patriarchal geprägt, auf Ausbeutung beruhen. Und wir als Frauen sind da als allererste von betroffen und versuchen eben, unseren Teil dazu beizutragen, dass sich dieses System verändert.
Leaders and Missions. Der Podcast für visionäre Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten.
Liebe Annabelle, ich freue mich total, dass du heute hier bei mir im Talk sitzt.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Annabelle, was ist denn deine Mission? Was treibst du vorwärts? Was willst du verändern?
Ja, das, als wir das vorhin hier in der Runde schon mal so besprochen haben, war ich so, okay, was wäre meine Antwort? Für mich ist es sehr wichtig, Gerechtigkeit, soweit es mir möglich ist, in das Umfeld zu bringen, in dem ich mich aufhalte. Und ich habe einen starken Gestaltungswillen. Wenn wir provokativ sein wollen mit unserer Firma, dann sagen wir immer, wir wollen das Patriarchat abschaffen und die Bauwende erreichen. Das ist unsere Mission.
Das ist richtig.
Aber das ist es eigentlich, weil wir der Meinung sind, dass sowohl die Baubranche als auch eben das System, in dem wir uns befinden, und das ist nun mal patriarchal geprägt, auf Ausbeutung beruhen. Und wir als Frauen sind da als allererste von betroffen. Und das möchten wir nicht hinnehmen und versuchen eben, unseren Teil dazu beizutragen, dass sich dieses System verändert.
Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ihr inhaltlich an Projekten arbeitet, die Impact erschaffen, sondern dass ihr tatsächlich gesellschaftlich etwas verändert.
So wünschen wir uns. Ja. Also ich habe das einmal einer Frau erzählt, was wir vorhaben, dass wir eben auch gerne selber Immobilien kaufen wollen und entwickeln möchten und am liebsten eben auch mit Female Focus, dass dann auch die Räumlichkeiten vielleicht auch eher an Frauen vermietet werden, zum Beispiel eben auch an alleinerziehende Mütter oder Migrationshintergrund, eben Leute, die auf dem standardisierten Immobilienmarkt, den wir gerade haben, eben nicht so gut aufgefangen werden. Und das Ganze würden wir eben gerne mit Crowd-Investing machen, also dass auch viele Frauen in diese Immobilien investieren. Na, jedenfalls, was diese Frau dann gesagt hat, war, naja, das ist aber schon auch so sehr neoliberal, was wir da machen und was daran denn jetzt so feministisch sein soll. Weil wir auch im Grunde auf dem Eigentumsverständnis, wie es heute existiert, aufbauen, dass man eben mit Immobilien Geld verdienen kann. Und da habe ich mich ziemlich gegrillt gefühlt von ihr und habe mich auch ein bisschen geschämt. Ich dachte, okay, ja, sie hat einen Punkt. Und da tüfteln wir eben auch so dran rum, wie kann das denn für uns trotzdem funktionieren? Weil ich möchte jetzt nicht so einen Goodiebag-Feminismus praktizieren oder so einen White-Feminismus, der irgendwie dann doch sehr privilegiert ist. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen. Also ob es zum Beispiel so ist, dass wir, wenn wir Immobilien kaufen, die dann das Mietshaus-Syndikat überführen, dass eben diese Immobilie gar nicht mehr verkauft werden kann, ist ein Gedanke. Aber dann ist es auch kein Investment mehr. Also das sind einfach zwei verschiedene Systeme.
Das ist ein sehr spannender Gedanke, der dahinter steht. Also Punkt 1, was ich sehe zu dem Kommentar von derjenigen, die du da gerade benannt hast, nennen hier keine Namen, es ist eine sehr einseitige Perspektive auf das Ganze und sehr bewertend, was in Ordnung ist, weil wir alle bewerten Dinge. Punkt. Du stellst ja eine Frage, die ich mir auch ganz oft stelle, in anderem Kontext. Wie kann man einen guten Mittelweg geben und trotzdem ein profitables Modell fahren mit Impact?
Ja, genau so.
Und ich finde das sehr lobenswert, ehrlich gesagt, weil ich glaube, in einer wirtschaftlichen Welt muss ein Modell profitabel sein, ansonsten erzeugt es gar keinen Impact, sonst kann es gar nicht wachsen aus sich heraus. Und dann stellt sich, glaube ich, eher die Frage, wie schaffen wir das?
Ja, also ich habe dazu auch das Buch gelesen, Das Ende des Kapitalismus. Ich glaube, es gibt viele Bücher, die so heißen. Mir fällt leider jetzt gerade die Autorin nicht ein, wo es eben auch darum geht, naja, Kapitalismus ist ja Wachstum. Das widerspricht im Grunde auch dem endlichen Ressourcen, die wir haben. Also das kann gar nicht funktionieren ohne Ausbeutung des Planeten. Also ist eigentlich der Kapitalismus in sich begrenzt, weil irgendwann ist es erschöpft. Und deswegen ist die Frage, ist es wirklich so eben in diesem Wirtschaftssystem, dass es immer um Wachstum geht und nur mit Wachstum geht?
Es gibt ja durchaus Modelle am Markt, die in Kreislaufwirtschaft gedacht sind, auch unabhängig von der Baubranche, die auch funktionieren. Und ich glaube, wenn ich mir Muster angucke. Deswegen sage ich bewusst, ich glaube, ich weiß es noch nicht, weil ich nicht tief genug in dem Thema drin bin. Ja? Aber ich mag es ja integral auf Dinge zu schauen, Muster zu erkennen in anderen Branchen und die zu übertragen in andere Kontexte. Warum denn nicht? Ich meine, wir stehen gerade vor einem extremen Shift, was bedeutet, wir müssen umdenken. Also wir wissen alle, geopolitisch, wirtschaftlich und tatsächlich auch spirituell verändern sich Dinge massiv. Wir haben verschiedene Sprünge schon in der Geschichte halt gehabt. Früher war die Welt sehr kirchlich, sehr spirituell geprägt. Dann sind wir irgendwann ins Zeitalter gewandert, dass Wirtschaft die neue Kirche ist, so der Kapitalismus. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, dass wir uns überlegen müssen, wie schaffen wir das denn alles vernünftig zusammenzubringen? Ja, unter dem Gesichtspunkt, dass sich gerade sehr viel wieder shiftet, beschleunigt, sicherlich als Katalysator mit Covid und allen Nebenthemen, die da dranhängen und jetzt halt auch diesen wahnsinnigen aktionistischen Kriegsoperationen im Nahen Osten plus diverse andere Dinge, die einfach überall auf der Welt laufen, die gar nicht so ans Licht kommen, ja, weil sie halt medial gar nicht so gespielt werden. So. Und die Frage, die man sich stellen muss, wie schafft man ein Geschäftsmodell zu hebeln, das sowohl Impact als auch profitabel läuft? Und es gibt Möglichkeiten, das machen ja einige vor. Um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, warum denn nicht?
Ja, ich meine, wir probieren das ja auch. Ja. Also ist ja genau unser Ansatz, aber gerade ist die Situation wirklich herausfordernd in der Baubranche für alle, also nicht nur für Unternehmen wie unseres, die eben versuchen, sozialverträglicher unterwegs zu sein und auch ökologischer. Mhm. Und unsere Lösung der Zeit ist tatsächlich quersubventionieren mit konventionellem Aufträgen, wo wir eigentlich sagen würden, das entspricht jetzt nicht unserem Wertegerüst. Es ist aber auch nicht illegal. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist etwas, was alle anderen auch machen. Aber es ist halt jetzt nicht, dass wir sagen würden, oh, genau so haben wir uns das vorgestellt. Aber damit wir eben weiter die Projekte vorantreiben können, die unserem Herzen liegen, müssen wir das gerade so machen.
Glaubst du, dass genau dort diese Spannung zwischen Erwartung und Realität liegt? So?
Ich fürchte. Ja. Ja, also im Grunde passiert jetzt das, was auch viele uns gesagt haben, so ja, ihr wollt zu viel und es muss ja auch irgendwie wirtschaftlich sein, es muss ja irgendwie umsetzbar sein, es muss die Leute geben, die dafür Geld geben. Und wir waren immer so, ja, schon klar. Und jetzt ist halt gerade die Situation, dass wir das erste Mal jetzt in diesen 2 Jahren wirklich so merken, es ist wirklich schwer, diese Themen, die wir wollen, voranzubringen. Also zum Beispiel auch ganz praktisch, wir waren jetzt 2 Jahre in einer Zwischennutzung, die wir sehr günstig mieten konnten, in einem zuvor leerstehenden Objekt. Mhm. Jetzt müssen wir Ende Juni raus, das ganze Haus soll, was auch immer, saniert werden. Mhm. Und jetzt suchen wir ein neues Büro und ich bin wirklich geschockt davon, wie wenig Raum es dann doch gibt, der erschwinglich ist für junge Unternehmen wie unseres. Und wir haben über 2 Millionen Quadratmeter Büroleerstand in Berlin, wenn es irgendwie so Zahlen hier gibt. Aber das ist das Letzte, was ich auf dem Schirm habe. Also extrem viel Leerstand. Wo ist der? Wieso wird der nicht günstiger vermietet? Frage ich dann zum Beispiel die Vermietenden. Und die sind natürlich auch nur dann, also nicht die Eigentümer. Und dann höre ich, naja, das Haus gehört einem Immobilienfonds. Der Fonds sitzt in Luxemburg. Die Shareholder sitzen in den USA. Dieses Gebäude ist Teil einer Excel-Liste. Es ist eine Nummer. Und es gibt eben Mietzins, der gefordert wird. Und wenn der nicht bezahlt wird, dann wird es halt nicht vermietet. Dann steht es halt leer, weil es sonst die gesamte Immobilie abwerten würde, wenn man es nie günstiger vermietet. Und da bin ich ja wieder bei dem Punkt, dass das System doch dann falsch läuft. Und das frustriert mich. Und ich habe mich dann auch schon mit einem Makler gestritten, der auch für einen Scheißjob einfach wahnsinnig viel Geld haben möchte.
Mhm. Hast du mich am Makler sitzen?
Naja, also da gibt es ja solche und solche. Aber wir haben diesen Raum, den wir auch öffnen für Nutzung außerhalb unseres Betriebs, wie meine Großeltern sagen würden. Wir haben da Ausstellungen von Studierenden drin gehabt, von NGOs. Wir haben jetzt demnächst Radikale Töchter bei uns, eine demokratiefördernde NGO, denen ja zum Beispiel auch Gelder gekürzt worden sind von unserer Bundesregierung. Und denen können wir diesen Raum eben kostenlos oder sehr, sehr günstig zur Verfügung stellen, um Leuten, marginalisierten Gruppen, Menschen, die nicht so viel finanzielle Mittel haben, einen Raum oder eine Öffentlichkeit zu bieten. Und das wird dann wegfallen, weil wir uns dann eben nicht mehr diese Fläche leisten können, sondern sehr viel weniger Fläche, wo dann halt ein paar Schreibtische reinpassen.
Jetzt lass uns mal zusammen laut denken, was bräuchte es denn, um diese Blockaden zu lösen, ohne irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen?
Neues Kapitalmarkt.
neuen Kapitalmarkt.
Naja, der bestimmt ja dann im Grunde, wie diese Immobilien auch genutzt werden. Und ich meine, ich möchte ja selber mal Bestandshalterin werden. Also ist mir schon klar, dass man das nicht verschenken kann. Ich glaube aber dadurch, dass eben viele Immobilien mittlerweile natürlich eben in Immobilienfonds sind, oder dass da gar keine Verbindung mehr herrscht zwischen, naja, denen, die damit Geld verdienen und denen, die sie nutzen. Und wenn es eben eher Eigentümerinnen sind, die auch einen Überblick haben, was sie da eigentlich besitzen und auch Verantwortung zeigen, dass das anders wäre, meine Hoffnung. Und es gibt ja auch solche, also es ist ja nicht alles in solchen Fonds angelegt.
Ich denke da immer so sehr pragmatisch. Also bevor eine Wohnung leer steht oder ein Raum, ein Office leer steht, versuche ich das irgendwie zu vermieten.
Ja, sollte man meinen.
Ja.
Ist aber nicht so.
Ja. Okay, Side Note an dieser Stelle, falls jemand weiß, wie viel sucht ihr?
Also ab 100. Wir haben gerade 300, ist auch privilegiert, muss man sagen, ist mir schon klar. Wir nehmen auch weniger.
Ihr nehmt auch weniger. Ja. Multifunktionale Räume sind eh total in, habe ich gehört.
Natürlich, also
das kleine Shoutout an einiger Stelle, wir haben ja auch sowas gehabt.
Ja, ja. Und auch, ich sage mal, unsere Lieblingsbranche, die Multikodierung von Flächen. Also, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Nutzungen dort stattfinden, weil sonst hat man eben 8 Stunden Büronutzung und der Rest steht leer. Wir haben zum Beispiel bei uns einmal die Woche einen Stammtisch der Initiative Ja heißt Ja, die sich eben einsetzen für die sexuelle Selbstbestimmung auch von Frauen und eben für eine klare Gesetzgebung, was Belästigung und Vergewaltigung angeht. Und das finden wir natürlich fantastisch, dass die bei uns einen Raum gefunden haben, wo sie sich treffen können mit ihrer Initiative. Mhm. Eben vor 2-3 Wochen haben sich dann die Jungs auch noch getroffen, um die Demo Männer gegen Gewalt zu organisieren. Saßen aber bei uns in der Küche.
Sieht für dich so die Future of Work auf?
Ja, also es gibt ja auch immer diesen Aufruf bildet Banden. Und bisher saßen wir echt die längste Zeit jetzt alleine in dem Büro. Wir haben jetzt noch 2 Untermieterinnen und wollen das jetzt in der neuen Fläche ehrlicherweise schon auch verstärken und suchen jetzt auch mit anderen gemeinsam, weil wir eben glauben, dass das auch Synergien erzeugt. Wir haben eben zum Beispiel eine, mit der wir jetzt zusammen suchen, die hat eine Art Showroom für nachhaltige Baustoffe, für biobasierte Baustoffe. Das passt eben total gut zu unserer Arbeit. Da sehe ich schon ganz viele Dinge, die man da machen könnte.
Ja.
Und das ist jetzt vielleicht dann auch die Verbesserung, die dann eintritt, wenn wir jetzt einen neuen Raum haben, dass wir nicht mehr so isoliert und so siloartig unterwegs sind, auch wenn wir den Raum anders genutzt haben, aber so, dass wir das eher in der Gruppe denken.
Das heißt, wenn man das ganz klein runterbricht, heißt es vernetzen, ein Tribe bilden, rund um ein Thema.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist ja auch das, was das Patriarchat nicht so gerne hat, dass wir uns vernetzen. Da wird man ja anstrengend, weil man mal bemerkt, ach, es hat alles System. Also es geht ja nicht. Ich bin ja gar nicht das Problem oder es geht auch anderen so. Und dieses Thema Schwesternschaft oder Schwesterlichkeit gibt es gar nicht, ne? So auf dem Papier. Also es gibt die Brüderlichkeit. Und wir haben vorhin ja über Karnevalsvereine gesprochen. Das sind Männerbünde. Und überall, wo Männerbünde stattfinden, finden Frauen nicht statt. Und das gilt es zu durchbrechen. Ich war übrigens mal in einem Frauenkarnevalsverein, in einem Damenkomitee. Das gibt es aber auch in Bonn-Beul, wo die Wäscherprinzessin am Start ist, wo die Wäscherinnen sich 1800 irgendwas zusammengetan haben und gesagt haben, wir gründen jetzt unsere eigenen Vereine. Kriegt Gänsehaut, wirklich. Ich meine, komme ich her. Deswegen ist das so für mich schon auch wichtig. Ich meine, praktizieren wir ja auch mit Future Woman, aber das müssen wir machen, weil dann gewinnen wir an Macht. Wenn wir vereinzelt werden, und das ist auch Stichwort Hausfrau, das ist ja mein großes Hassthema, dieses Ganze, dass Frauen dann in diese Kernfamilie, Vater, Mutter, 2 Kinder verbannt wird, die Frau ist zu Hause, der Vater geht arbeiten und das klingt jetzt nach 15 Jahren, aber es tut mir leid, es gibt es auch heute noch überall und das ist einfach falsch. Also das ist einfach auch für alle Beteiligten, außer für den Vater. Also wenn ich will auch keine Kinder, aber wenn ich ein Mann wäre, ja okay, let's go, weil ich habe ja nicht das Problem.
Willst du eine gute Nachricht hören?
Ja, bitte.
Eine gute Nachricht hören. Es ist keine Studie drunter, es ist nicht mit Zahlen belegt, aber es ist eine reine Wahrnehmung von meiner Seite. Aber wenn ich in diese Netzwerke reinschaue, die sich mit AI beschäftigen, sind es 80% Frauen.
Wirklich?
Die es wirklich ernst meinen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wenn wir etwas verstehen wollen, wir es richtig verstehen wollen. War schon in der Schule so. Ja. Eigentlich hat sich ja alles geschiftet oder gedreht ab dem Arbeitseintritt. Im Studium ist man auch noch ungefähr gleichwertig. Frauen sind sehr weit vorne, weil sie sehr fleißig sind. Also Dinge wirklich verstehen, begreifen wollen. Und dann geht es in die Arbeitswelt und dann geht es bergab.
Ja, vielleicht, weil wir es begreifen wollen, aber auch, weil wir schon früh wissen, wir haben weniger Privilegien und wir müssen uns mehr anstrengen. Das würde ich sagen.
Ja, wir werden ja auch drauf trainiert.
Ja.
Ja, voll. Muss da. Genau, aber die gute Nachricht ist...
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kommunikation skaliert in den meisten Unternehmen nicht. Je mehr Expertinnen, Themen, Regionen und Kanäle hinzukommen, desto größer wird das Chaos. Genau deshalb haben wir Tucano entwickelt. Das Produkt für Unternehmen, die über Customer Value Communication wachsen wollen. Tucano hilft dabei, Expertise in kontinuierliche Sichtbarkeit zu übersetzen. Markengerecht, skalierbar mit der Unterstützung von AI. Damit Kommunikation nicht mehr zum Engpass wird, sondern zum Wachstumstreiber. Mehr dazu auf rethinkingplaces.com/Tucano. Und jetzt zurück zur Folge.
Die meisten, die sich wirklich sehr intensiv, tief mit den Themen auseinandersetzen, sei es in diesen Ausbildungsprogrammen, sei es in der Forschung, sind tatsächlich sind sehr viele Frauen. Und ich glaube, zumindest ist das, was sich jetzt so ein bisschen abzeichnet, dass so zähbeln. Das kann zähbeln. Ja, weil man durch die Arbeit mit Agentic AI-Systemen quasi seine eigene Power multiplizieren kann. Man kann sie vervielfachen. Und man braucht nicht so viel Struktur wie früher. Es verschiebt tatsächlich den Wettbewerb. Und ich glaube, der Punkt, den wir noch landen müssen, da sind wir noch nicht gut drin, tatsächlich, ist A, dass wir uns schlaue Männer, die das supporten, mit an die Seite holen müssen, gemeinsam 50-50 nach vorne gehen und dass wir profitable Modelle entwickeln müssen. Ja, es ist in Ordnung, Frauen investieren anders als Männer, weil sie mehr in die Gemeinschaft gucken, weil sie mehr in die familiären Dinge reingucken, weil sie mehr in Health-Tech-Verbindungen, ja, und in feministische Themen reingucken. Aber wir können es wirklich nur hebeln, glaube ich, wenn wir uns diese Power nehmen und auf wirklich profitable Modelle bauen. Weil sonst hat das auch keine Zukunft. Arbeitest du mit AI?
Ich bin zwar erst 37 Jahre alt, aber ich habe leider einen ganz großen Boomer-Anteil in mir, der sich denkt, nee, gar keinen Bock. Ich habe gar keine Lust, mich zu beschäftigen, was natürlich dumm ist und einfach bescheuert. Also ich meine, meine 86-jährige Oma schreibt WhatsApp. Also die könnte auch sagen, nee, mache ich nicht. Warum soll ich das machen? Sie macht's und das ist eine fantastische Sache, weil wir so sehr eng in Verbindung sind, was wir sonst nicht wären. Also ich habe ChatGPT genutzt, aber seit ich weiß, dass sie ja so Trumpig unterwegs sind, habe ich da auch schon keinen Bock mehr drauf. Gibt jetzt so... Mir wurden jetzt von meinen Kolleginnen ein paar Alternativen vorgeschlagen, die ich arbeiten kann. Aber irgendwie macht mir das noch nicht so viel Spaß, ehrlicherweise. Die Antworten sind mir auch mal zu lang. Ja, komm, mach's kurz und bündig. Und musst mir nicht sagen, was für eine schlaue Frage ich gestellt habe. Also vielleicht kann man das auch noch irgendwie besser programmieren. Aber gut, wir nutzen im Büro auf jeden Fall auch die Programme, um Renderings und Bilder, also Visualisierung zu erzeugen. Und das ist schon insane, was man da machen kann. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Renderbuden, die es alle gibt, und frage mich, wie deren Geschäftsmodell sich jetzt wohl entwickelt. Ob die einfach weiter so arbeiten, einfach schneller sind. Aber ich meine, wir sehen es auch irgendwie bei ImmoScout. Also ich glaube, das kannst du, ich glaube, die haben ihren eigenen KI
am Sinn,
ne? Dass du da irgendeine so scheußliche, beige Einrichtung drüber schieben kannst. Also das ist ja so. Das ist immer beige. Das ist immer langweilig. Aber
das ist halt immer auffällt.
Ja. Jedenfalls trotzdem ist das natürlich auch toll, dass wir damit sehr viel effizienter und schneller Bilder generieren können, um auch mit den Kunden darüber zu sprechen. Aber ich sehe das so im Architekturdiskurs, dass es jetzt extrem viele Fortbildungen zu dem Thema gibt. Da sollte ich vielleicht mal hingehen.
Es gibt diverse Zahlen und mir hat es gerade eine Zahl wirklich so massiv hochgepoppt von allen Nutzern, die aktuell auf ChatGPT sind, haben 98% zwar ChatGPT in der täglichen Nutzung, das heißt, sie benutzen das, sie sprechen da mit rein mehr oder weniger gut oder schlecht, nur 2% haben jemals überhaupt einen Assistenten davon gebaut. Das heißt, der Zug ist noch nicht abgefahren für dich. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass das Thema geht ja noch viel weiter. Es ist ja nicht damit getan, dass man anfängt, mit Chatbots zu arbeiten. Ob das jetzt Claude ist oder Perplexity oder was auch immer oder eine Bildgenerierungs-KI. Ja, das ist einfach, damit ist es ja nicht getan. Spannend wird es, wenn du dir anschaust, welche Prozesse und Kernthemen kannst du denn in deinem eigenen Unternehmen hebeln. Und ja, in der Architektur ist es definitiv das Thema Visualisierung. Wie kann man Dinge, die man selber im Kopf hat, transportieren, sodass es sehr einfach greifbar wird für den Kunden? Weil du dann ja Business und Markt zusammenbringst. Und das finde ich tatsächlich, habe ich ein paar Sachen gesehen, quasi in virtuelle Räume einsteigen, um Dinge zu sehen, wie sie später mal sein werden. Das macht für viele Menschen, die eben nicht dieses räumliche Vorstellungsvermögen haben, Architektur plötzlich greifbar.
Ja.
Auch gerade in Bestandsräumen als Investor, wenn du in einem Gebäude stehst, was einfach aussieht wie, sagen wir mal, Rotz, und weil es ein Bestand ist, so, wenn man den in diesen Raum stellt und dann mit einer VR-Brille durch das gehen lässt, was es in Zukunft ist, und er auch physisch spürt, wo er sich bewegt, weil die Säule da steht, wo sie steht. Mhm. Ja. Ich finde, das ist schon mal ein ganz anderes Level, auf dem wir halt vor 20 Jahren noch nicht waren, definitiv nicht. Da haben wir diese Modelle gebaut.
Wir bauen auch noch Modelle.
Ja, das ist auch gut. Aber viele haben selbst da ein Thema, damit sich das wirklich gut vorstellen zu können.
Ja. Ja.
Natürlich beinhaltet es natürlich, wie auch in anderen Branchen, dass bestimmte Dinge werden verschwinden. Ich glaube auch, dass Renderfarmen, so wie sie heute existieren, nicht mehr existieren werden in Zukunft. Ja, genauso wie sich ein großes Thema abzeichnet, dass ein Texter, der nur Texter ist, wahrscheinlich auch über lang oder kurz verschwinden wird. Ja? Zumindest in dieser Kompetenz, wie er vorher war. Oder er muss sich erweitern, er muss es schaffen, mit AI-Tools zu arbeiten und sich zusätzliche Kompetenzen anzuschaffen.
Ja. Ich bin ja sehr gespannt, wie sich die Bewerbungen jetzt bei uns verändern. Also von Architektin, Praktikantin, wie auch immer. Weil bisher stehen da eben alle Zeichenprogramme, Renderprogramme. Punkt. Da steht nichts von KI. Also wir kriegen ja wöchentlich Bewerbungen. Und das muss ich ja jetzt. Also ich würde ja jetzt niemanden mehr einstellen, der noch nie eine Visualisierung damit gemacht hat.
Mache ich ja auch nicht mehr. Bei uns bewerben sich alle mit, die sich auf Video, Cut und Creator positionieren, die bewerben sich tatsächlich mit dem, was sie tun. Und daran siehst du, ob sie mit den Tools umgehen können oder nicht.
Ja.
Deswegen bin ich massiv auch dahinterher, gerade was so Design und Ausbildung angeht, einfach das Bewusstsein zu geben, ihr müsst eure Leute schulen in diesen Themen. Die können sich das nicht nebendran draufpacken.
Ja.
Weil dann kommen sie in einen Arbeitsmarkt, in dem sie nicht mehr existieren.
Ja. Ich meine, wir sehen das jetzt auch, was für Leute sich bewerben, die schon fertig sind im Studium, auch schon Erfahrung haben. Und es gibt einfach gerade auch zu wenig zu tun. Ich wollte nur eine Sache sagen, die ich gerade auch forciere oder vorantreibe. Ich bin ja also schon, wie gesagt, ein bisschen Boomer. Und
ich finde das sehr authentisch und ehrlich. Gerne mal, danke.
Ja. Ich sag mal so, wenn ich Gedanken habe und mir das als Notiz merken möchte, schicke ich mir selbst eine WhatsApp.
Ja.
Auf dem Level sind wir unterwegs. Also es könnte auch einfach, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Aber ich schicke mir eine WhatsApp. Weil in WhatsApp gucke ich jeden Tag rein, mehrmals, und da ist es dann.
Das finde ich aber sehr sweet.
Oder?
Ja, weißt du warum? Ich kenne ganz viele, die sich selber eine E-Mail schicken.
Ach, schön, ja. Aber ich finde das irgendwie, ich finde es ganz lustig. Also die Gegenbewegung, also ich mache so ein bisschen die Gegenbewegung zu KI-Bildgenerierung, denn ich liebe ja Collagen, aber so richtig so Brigitte ausschneiden und kleben und sowas. Und da habe ich jetzt bei der Architektenkammer eine kleine Fortbildung eingereicht und kriege dafür 3 Punkte und habe jetzt, also 3 Fortbildungspunkte bei der Kammer, und habe den Kurs jetzt schon 2-mal gemacht, jeweils mit so 10 Leuten bei mir im Büro. Ich habe halt 300 Zeitungen.
Collage kleben?
Ja.
Ich habe sowas als Teenie gemacht.
Ja, eben, ich nämlich auch. Ja. Ich habe das auch als Kind und Teenager gemacht. Ich habe es immer schon geliebt. Dann habe ich es vergessen und dann im ersten Lockdown wieder angefangen. Und ich bin so heavy user. Also ich mache das im Bordbistro, 5 Stunden Zugfahrt mit meiner kleinen Schere, klebe ich da zur Selbstberuhigung und so.
Du musst ein anderes Narrativ dafür entwickeln. Weißt du, Coaches nennen das so High-Level, C-Level Coaches nennen das Vision Board.
Ja, klar, genau. Vision Board, Manifestation, sowas. Und es ist auch, und das finde ich ehrlich gesagt auch das Coole daran, eben für den Entwurf, du arbeitest mit sehr begrenzten Mitteln. Ich fange mal an, erste Übung, du hast 10 Minuten Zeit, eine Zeitschrift, eine Postkarte. Also ich muss ganz schnell entscheiden und sagen, okay, was ist mein Konzept? Mhm. Blätterst, findest irgendwas und dann entsteht daraus was. Und da entstehen die tollsten Dinge. Mhm. Und das weißt du vorher einfach gar nicht, was entsteht. Mhm. Und das liebe ich. Und gerade in Bezug auf Ressourcenknappheit in der Baubranche ist das ja auch super spannend, weil wir werden zukünftig mit viel weniger Ressourcen arbeiten, auch eher regional und auch Mining, also mit dem, was schon mal verbaut war. Und das heißt, du musst mit dem arbeiten, was dir zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht. Mhm. Und deswegen kann ich nur alle dazu einladen, mit Collagen anzufangen, um in den Flow zu kommen, um wirklich zu gucken, okay, womit kann ich hier arbeiten, was entsteht daraus. Deswegen hat die Architektenkammer abgelehnt. Ihr seht das auch so.
Das ist ein spannender Gedanke. Lass uns den mal kurz weiterspinnen, um vielleicht nochmal einen AI-Schlag hinzubekommen. Wenn du jetzt an deine Collage denkst, wenn du irgendwas entwickelst und wenn wir jetzt ein Produkt für dich entwickeln müssten, was mit AI gehebelt werden kann, was nervt dich denn so ganz besonders so in deinem Arbeitsalltag? So irgendwas, was würdest du super gerne ändern, sofort? Soll ich mal ein Beispiel nennen?
Ja, bitte.
Also, als ich die Frage im MBAI bekommen habe, dachte ich mir so, boah, was wollen die von mir so? Wir haben das doch halbwegs im Griff, was nicht immer stimmt. Wenn man denkt, man hat das halbwegs im Griff, hat man irgendwo eine Blindzeit, die man noch nicht sieht. Und wir sind in einer der ersten Themen, was das Thema AI reingegangen, mit dem Telefon. Weil wir haben als kleines Team ein Telefon gehabt, was so 5-6 Mal am Tag geklingelt hat, was einen extrem aus dem Arbeitsrhythmus rausgezogen hat. Mhm. Sprich, so als verantwortungsvoller Mensch geht man ins Telefon und dann hat man da im besten Case einen Menschen dran, im Worst-Case-Szenario und ein AI, was quasi outbound Telefonie gerade lernt. Man ist mal ganz vorsichtig. Was überhaupt nicht qualifiziert mich anruft, weil das, was da verkauft wird, das kann die Leute nicht gebrauchen. Oder ich habe irgendein Callcenter dran, was ich dreimal nicht gebrauchen kann. So, das Problem ist, man geht trotzdem ans Telefon, weil es gibt so den einen Call, den darf man nicht verpassen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich tue mich dann schwer, wieder schnell in den Fokus reinzukommen. Sprich, bei 3, 4, 5 Telefonaten am Tag, dann sind bei mir tatsächlich dann 3 Stunden weg. Mhm. So. Das war eines der größten Nervthemen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu akzeptieren, dass es eines der größten Nervthemen ist. Wir haben jetzt eine Telefon-KI. Mhm. Wie quasi dem begegnen, das ist wie ein Türsteher. Die haben wir dann, das haben wir ein bisschen auf die Spitze getrieben, haben denen dann noch High Probability Setting und Disqualifizierung beigebracht. Das ist ein bisschen nerdig, das gebe ich zu. Da kann jeder seine Nachricht dann hinterlassen. Er wird auch quasi dann rausgeschubst, disqualifiziert, wenn er gar nicht reingeht. Aber es kommt auf jeden Fall an bei uns das, was wichtig ist.
Ja, ich finde, bei mir wäre es halt eher so, okay, wahrscheinlich eine Dativ-Implementierung für Buchhaltung, Löhne, Ablage, solche Sachen.
Ja, super.
Ja.
Super Idee. Und jetzt gibt es noch eine gute Nachricht.
Das gibt's schon.
Das gibt's wahrscheinlich schon, weil das ein Nervthema ist, was halt viele schon haben. Aber mit AI ist man auch zum ersten Mal in der Lage, diese ganzen Mikroprobleme zu lösen. Hm. Warum? Weil du über eine Sprachmodellsteuerung Apps programmieren kannst mit Dwarfgood-Schnittstelle oder Gemini-Schnittstelle und die Dinger programmieren selber zu 80% fertig, wofür du früher Wochen von Entwicklern gebraucht hast.
Hm. Ich glaube, weshalb ich mich damit auch so schwer tue, mich stresst das nicht. Ich schreibe gern Texte selber. Hm. Ich habe also zum Thema Buchhaltung, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, die Belege umzusortieren. E-Mails schreibe ich gerne, ich telefoniere gerne. Also was soll ich abgeben? Gerade. Deswegen, weil ich bin gerade so, was soll ich eigentlich abgeben? Ja, visualisiere oder ich weiß nicht, wie es euch geht, das mir immer mal wieder. Deswegen bin ich, glaube ich, gerade so ein bisschen lost.
Ja, es geht ja manchmal gar nicht darum, es abzugeben, sondern etwas, was du vielleicht auch nicht tust oder nicht reingehst an den Pain.
Ja, das wäre vielleicht, ja, genau.
In die Akquirierung zum Beispiel.
Ja.
In den Massenpush, den man dann nochmal machen muss, weil wir in dieser 3 Sekunden Aufmerksamkeitswelt leben. Mhm. Und wie du wirklich an deine Zielgruppen halt wirklich rankommst.
Ja.
An diejenigen, die du da eigentlich befähigen willst, an diese Projekte, die du machen willst. Ja. dass du lauter wirst in einer Welt, die eh schon laut ist. Du musst ja die anderen übertönen, um Sichtbarkeit zu kriegen. Mhm. Und das schaffst du nicht mehr, indem du halt einmal am Tag deinen Instagram-Account spielst, zum Beispiel. Das funktioniert nicht mehr.
Ja, und das finde ich spannend, weil ich habe auch mal von irgendjemandem den Satz gehört und ich fühle ihn sehr. Ich möchte gesehen werden, aber ich habe auch Angst davor, gesehen zu werden. Und das ist vielleicht dann auch wieder dieses Sozialisierungsthema, dass ich gerne lieb oder dass ich ungern zu viel Raum einnehme. Mhm. Deswegen müssen Frauen ja auch schlank sein, damit sie nicht zu viel Raum einnehmen.
Aber da kommt das her.
Ja, natürlich, da kommt das her.
Das habe ich jetzt nicht geschafft.
Ja, ich auch nicht. Aber da kommt das her. Das ist ja absurd, dass wir eben leise, schlank, zip your mouth. So. Und deswegen ist dieses so präsent sein, was ich ja schon durchaus auch bin, auch manchmal ein Problem, dass ich denke, wir haben jetzt zu viel auf Instagram gemacht, ist das irgendwie unangenehm? Weil, also zum Beispiel hat auch mal jemand über uns geschrieben, ein Mann wohl gemerkt, ihr Erfolg ist nur, oder dass alle über sie schreiben, ist nur damit zu erklären, dass sie ein gutes Netzwerk haben, weil gebaut haben sie ja noch nichts.
Ich habe auch mal anonymisiert, der einfach nur hingerotzt hat, das ist das dümmste Geschäftsmodell der Welt, was wir hier machen.
Wow.
So, eben, wir verdienen immer Geld. So, das funktioniert. Richtig. Wir supporten x Firmen, damit sie halt nach vorne kommen. Ja, warum? Weil sie ihm Angst macht.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also das ist ja, ich weiß ja, dass das eigentlich auch irrelevant ist, was solche Leute dann sagen. Ja. Ich meine, das war ein Journalist. Jedenfalls ist das schon ein Thema, dass ich denke, wie viel Aufmerksamkeit wollen wir eigentlich? Eben sollen wir noch mehr machen? Wir haben ja auch überlegt, einen Podcast zu machen. Der heißt Thomas hört zu. Mhm. So, und der liegt auch da nieder, weil wir irgendwie... Ja, uns halt fragen, wie viel Content soll es sein oder wo sind wir denn dann Planerinnen? Und das ist ja schon auch so ein Ding von Architektinnen immer noch. Mhm. Du bist nur was wert und eine gute Architektin, wenn du wirklich auch baust, ein bisschen Neubau. Mhm. Weil Bestand und Bestandspflege ist ja Care-Arbeit, ist ja weiblich und abgewertet. Weil es ja keine, du kannst ja dein Ego da nicht so verwirklichen. Mhm. Also es ist jetzt sehr plakativ alles, aber im Grunde ist es so. Da kannst du ja nicht deinen Phallus hinstellen so. Und ist das immer noch, glaube ich, das Ziel für ganz viele Architekten und Architektinnen auch, irgendwas zu bauen. Und das Werk spricht für sich. Mhm. Und das, was wir machen, ist ja so eine Mischung. Mhm. Wir machen Bauprojekte, aber alles eben bauen im Bestand. Sehr viel Sorgearbeit sozusagen am Bestand. Und machen aber auch viel eben Veranstaltungen und so. Mhm. Und das wird, glaube ich, von einigen, also einige finden es ganz, ganz toll, dass wir auch den Diskurs so mitbestimmen. Und aber ich glaube, es ist ganz im konservativen Milieu und das ist ja die Baubranche schon, wird das schon auch kritisch gesehen. Und wir bewerben uns ja auch auf Professuren. Und da ist es leider auch immer noch so, ohne gebautes Werk, das war gar nichts. Mhm. Was halt auch so ein bisschen outdated ist, weil die Welt ist halt gebaut. Das wissen wir eigentlich auch schon sehr lange. Aber irgendwie träumen alle immer noch von ihrem Museum. Und da bewegen wir uns so eben. Deswegen, wie viel, du hast gesagt, wir müssen lauter sein und die anderen übertönen.
Ja, lauter. Ich habe nicht gesagt lauter. Ich habe gesagt, wir haben einen lauten Markt. Und die Frage ist, wie man quasi sich da sichtbar und laut macht. Das heißt ja nicht, indem man lauter schreit, sondern indem man schafft, mehr guten Kontext zu geben. Mhm. Ja, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger reibt, weil ich finde, ihr geht schon einen sehr guten Mittelweg. Ihr sprecht in ein Thema rein, was polarisiert, aber das machen andere auch. Mhm. Ja. Ich habe mich gerade letzte Woche mit Charlotte Wiedermann, die Direktorin der Ahorn Kultur, unterhalten. Da geht es um eins der zwei Tabuthemen der Gesellschaft, und zwar den Tod. Und Geld.
Liebe ich beide Themen.
Ja, ja, das finde ich toll. Ja, die ist großartig, die würde ich so lieben, Frau. Die am Anfang auch sehr polarisierend in das Thema reingegangen sind, aber auch bewusst immer wieder da reingehen, damit wir uns mit dem Leben beschäftigen. Mhm. Mit Tod und dem Leben. Aber alles ist ähnlich. Und natürlich betreiben sie da halt sehr viel Recherche, was das Thema Umgang mit dem Tod und auch Todesbegleitung angeht. Das ist großartig, was sie machen. Ja. So, und die schaffen es, einen guten Mittelweg zu haben. Die müssen laut sein, laut im Sinne von viel reingeben. Ja. Dieses Schmerzthema, was du gerade sagst, ja, also geht es ja darum, es drückt ja so ein bisschen. Aber genau da kann tatsächlich agentische Systeme können sich vorsehen. Ja. Dass du dich auch ein Stück weit von dieser Rolle, die du da aufbaust im Netz, auch distanzieren kannst, damit es dich nicht so trifft, falls es nicht die Wirkung erzeugt, die du dir wünschst. Und darüber hat sie auch gesprochen. Einfach diese Rolle, die man da aufsetzt und wie man damit gut umgehen kann, sozusagen. Weil du wirst in diesen Tabuthemen oder in diesen Themen, die Reibung erzeugen, wirst du Trolle erzeugen.
Ja.
Das kannst du gar nicht vermeiden.
Bisher, ich wundere mich, wie wenig da kommt, weil wir sind schon, also insbesondere bei Vorträgen liebe ich das ja, da reinzugehen. Ne? Also ich war letztes Jahr an der Hochschule und sollte die Festrede halten zum Semesterauftakt. Ich glaube, sie haben damit gerechnet, dass ich über zirkuläres Bauen spreche. Ich habe über Privilegien gesprochen. Check your privilege. Und habe erstmal damit begonnen zu sagen, und das stimmte auch, also ich lüge ja nicht, das war einfach Situation, so nur zur Info, ich habe gerade angefangen zu bluten, mir geht's heute nicht so gut, also ich wüsste jetzt bitte nicht meine beste Performance. Und alle waren völlig fertig. Völlig fertig, wie kann sie nur? Die Frau blutet und sagt das auch noch. Also deswegen mache ich das, wir machen das ja schon gerne. Eines unserer Lieblingsthemen, was auch ein Tabuthema ist, ist ja die Toilette.
Ich meine, die Toilette ist ja der kleinste gemeinsame Nenner der Menschheit. Jeder muss jeden Tag am Pott.
So. Danke für diese Erkenntnis.
Ja, das muss man sich mal vor Augen führen.
Oder auch nicht.
Aber gut.
Und wir waren letztes Jahr eben eingeladen, einen Ausstellungsbeitrag zu leisten zum Thema Diversität in Düsseldorf.
Ja.
Eine Ausstellung. Und da haben wir uns dazu entschieden, etwas zu Toiletten zu machen und haben da auch zwei Toiletten hingestellt und haben ein Magazin am Ende des Tages gemacht, das Tommy-Magazin, die Klo-Lektüre, mit dem Titel Wo ist das Klo? Und haben da eben Projekte gesammelt, Studien, Artikel, noch und nöcher, weil sich erstaunlicherweise schon richtig viele Menschen damit beschäftigt haben, überwiegend Frauen. Warum wohl? Weil wir auch da benachteiligt sind. Also wer, und das sind wahrscheinlich alle, als Frau schon mal in der Schlange stand, weiß, wie lange das dauert und dass in der Zeit, in der wir da stehen, bei den Männern ein reges Kommen und Gehen ist. Und das ist eben ein Baufehler. Also das ist ja planerisch so gewollt. Also das ist irgendwie was der Neufahrt oder wer auch immer hat da ja mal irgendwie gesagt, wie viele Arbeitsstättenrichtlinien, wie viele Toiletten es pro Quadratmeter pro Fläche oder wie auch immer braucht. Und erstaunlicherweise ist es für Frauen immer zu wenig. Und da wird einfach nicht beachtet, dass wir eben unsere Periode haben, dass wir vielleicht kleine Kinder dabei haben, dass wir uns ausziehen müssen, also mehr als die Männer und so weiter. Und es dauert einfach länger. Überraschung. Und warum sollen wir uns hetzen? Also wir machen ja, niemand will sich da länger aufhalten als nötig, aber es braucht nun mal seine Zeit. Das ist ein Thema. Dann im noch schlimmer, Toiletten im öffentlichen Raum. Also ich weiß nicht, wenn ich weiß, ich gehe in den Park, trinke ich nichts, weil ich weiß nicht, wo ich da zur Toilette gehen soll. Mhm. Öffentliche Toiletten kosten Geld für Frauen, für Männer nicht. Pink Tax. Und man kann es so weiter fortführen. Ein fantastisches Thema, sich da mal mehr zu beschäftigen. Vielleicht gibt es da auch irgendwann...
Vielleicht baust du keine Data-Sender, sondern öffentliche
Toiletten. Ja. Also ja, wir sind jetzt gerade dabei, für eine Kirche die Toilettensituation neu zu organisieren. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall was. Und eine Absolventin von der TH Köln hat jetzt eine Karte für immerhin für Köln jetzt schon mal ins Leben gerufen, wo sie öffentliche Toiletten markiert, dass man sie auch findet. Mhm.
So, weil du es jetzt mit Toilette, Kirche angesprochen hast, wenn ich noch einen Schlag in die Folge reinkriege, und ich ja es liebe zu netzwerken, weißt du, was ich glaube, ich mache? Ich werde dir mal einen Kontakt zur Kirche herstellen. Wir haben ganz viel Bestand, der nicht genutzt wird.
Ja.
Vielleicht überlegst du da quasi öffentliche Toiletten oder Datacenter reinzubauen.
Ja.
Und wenn es Datacenter sind, dann wird die Kirche vielleicht wieder zu neuer Macht.
Ja, das ist ein wunderbarer Schlag. Ja,
schräge Überlegung.
Nein, ich finde das super. Also wir würden ja am liebsten Datacenter bauen in alte Karstadt, Kaufhof, diese ganzen Dinger. Mhm. Die haben die Deckenhöhe, die haben die Lasten, die man die sie tragen können. Die haben eh keine Fenster. Win-win. Man muss nichts verändern. Dann stellt sich Server-Racks rein und fertig. Die Abwärme kannst du nutzen, um das Viertel noch zu heizen. Das ist nicht jeder schon mal. Und bei Kirchen, ja, natürlich.
Leerstehendes Shopping Center.
Ja, das ist, also wir brauchen mehr Datencenter.
Ja.
Das, wahrscheinlich ist das der einzige, der Zugang für mich zu KI ist eigentlich die Cloud, die dahinter hängt. Weil das ist ja auch so ein Missverständnis, dass man, also der Begriff Cloud, den finde ich auch ehrlich gesagt irreführend.
Mhm.
Es ist keine Luft, es ist nicht gasförmig, im Gegenteil.
Es sind Racks.
Richtig, es ist ein physischer Raum und nicht zu knapp. Mhm. Es gibt einmal im Jahr den Tag der offenen Data Center. Kann ich allen nur empfehlen, da mal hinzugehen. Ich habe das letztes Jahr gemacht, das ist unglaublich. Also erstmal auch, wie die natürlich gesichert sind. Was also irre, wie das da drin aussieht. Man denkt wirklich, wann komme ich hier schnell wieder raus? Es ist ja so schrecklich. Aber das ist halt all das, was wir eben mit der KI produzieren. Wir sehen es noch nicht. Mhm. Und das ist halt die Bibliothek der Moderne. Das ist der Wissensspeicher unserer Zeit.
Ja.
Und die werden ja nicht umsonst auch versteckt, weil sie eben auch, naja, Angriffsfläche bieten.
Mhm.
Und kann ich noch mehr Werbung machen? Dazu hat ja meine Büropartnerin eine Doktorarbeit geschrieben.
Sehr gut.
Also, ja, ich glaube wahrscheinlich, gut, dass wir das hier Gespräch hier führen, weil das bringt mich wieder auf den Pfad, dass ich mich damit eigentlich mehr beschäftigen muss.
Ja.
Ich danke dir.
Gerne. Ich stelle allen am Abschluss meiner Talks mal eine Frage.
Oh, okay. Oh,
nicht schlimm. Hm. Ich finde es sehr spannend, was da passiert. Ich habe über 100 Talks schon geführt und bisher gab es erst einmal ein Match.
Okay.
Jeder hat etwas anderes, was er oder sie als seinen persönlichen Hack bezeichnet. Irgendwas, was einen persönlich massiv positiv nach vorne gebracht hat, so persönlich und im Alltag, irgendein Ritual, irgendeine Sache, muss gar kein Tool sein, irgendwas, was du gern teilen möchtest.
Wie schön. Collagieren.
Collagieren.
Collagieren, ich muss es wirklich sagen, fang damit an.
Mhm.
Das ist, ich mache das manchmal morgens, um in den Tag zu starten.
Mhm.
Das ist natürlich eine ganz kleine Sache, aber heute Morgen erst habe ich ein winziges Bild ausgeschnitten, was mich angesprochen hat und aufgeklebt.
Mhm.
Das hat mich schon den Tag doch irgendwie ganz gut eingestimmt. Und es zeigt einem wahnsinnig viel aus dem Inneren.
Mhm.
Also ich bin ja selber einmal überrascht, was ich da produziere. Und denke so, who is she? Wer hat das gemacht? Aber es geht auch in dem Workshop, und egal, wenn man da Lust drauf hat, eigentlich wirklich nur darum, Inneres nach außen zu manövrieren.
Mhm.
Und das kann natürlich Malen sein. Aber ich mag eben Collagieren, weil das ist nicht so, bei Malen ist Gott weiß, das Blatt, ich einen Stift, wo fange ich an? Das kann, glaube ich, stressen.
Mhm.
Und wenn man einfach eben aus dem schöpft, was schon da ist, eine Gala, was weiß ich, irgendeine Zeitung, gibt das so eine kleine Hilfestellung.
Ja.
Und das, ich glaube, es wird uns allen besser gehen, wenn wir collagieren würden.
Ja. Ich danke dir. Ich finde das einen wunderbaren Abschluss. Und wir werden dich verlinken in den Shownotes. Wir haben ein großes Netzwerk auch im mobilen Bereich. Ich habe ein paar Ideen, mit denen ich dich jetzt vernetzen werde, definitiv. Und ich danke dir für die Zeit und für die Offenheit, die du hier mitgebracht hast.
Danke dir für die schönen Fragen.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.